Du treuer, gnädiger, gütiger Herr Jesus Christus. Wir denken heute Morgen auch an so liebe Menschen, von denen wir wissen, wie sie im Leiden stehen, wie schwer es ihnen geht, wie sie Not haben, Schmerzen. Und dann können wir nur danken, wie du uns überschüttest mit Gutem. Du hast uns so viel Kraft erhalten, Lebenskraft. Du hast uns heute Morgen schon beschenkt durch dieses Frühstück, durch die Liebe von Menschen, die uns bedienen. Wir leben in einem Land, wo Freiheit herrscht und seit vielen Jahren kein Krieg ist. Wir haben es nicht verdient, Herr. Es ist deine Güte und Liebe. Und wir wollen noch mehr verstehen von deinen Plänen, von deinem Ratschluss. Und darum schließ uns heute Morgen dein Wort auf, erkläre es uns, dass wir es verstehen können. Amen. Ein paar haben gefragt, heute Abend bringen wir noch mal die restlichen Büchlein mit, falls noch jemand will. Das sind die Bücher, die nicht mehr im Buchhandel erhältlich sind, wie eine Gemeinde lebendig wird. Beispiele und Ermutigungen aus dem, was wir sprechen, wie der Geist Gottes heute ganz einfach wirkt, wie das Wort Gottes heute Gemeinde lebendig macht. Praktische Anregungen, das andere kleine Büchlein ist, dass alle Welt von Jesus spricht, Erlebnisse in der weiten Welt, in der Gemeinde Jesu. Und das dritte ist dieses große Buch, Jenseits der endlosen Meere, gibt's auch nicht mehr im Buchhandel, sind 50 Kapitel über die großen Abschnitte der Weltmission, was Gott gewirkt hat durch Livingston und Hudson Taylor, aber dann bis in unsere Zeit hinein auch durch die Unbekannten. Das sind die großen Missionsaufbrüche des letzten Jahrhunderts, die dann in Afrika und Asien zum großen Wachsen der Gemeinde Jesu geführt haben. Heute Abend, wer noch mal reingucken will, natürlich können Sie auch ganz unverbindlich reingucken und ein bisschen anlesen. Jetzt lesen wir Apostelgeschichte 4, Martyrium wegen Jesus. Apostelgeschichte 4, von Vers 23 bis 31. Wieder geht's uns darum, die Wirkungen des Heiligen Geistes zu erleben, vom Pfingstfest ausgehend. Wir haben das entdeckt, im Wort Gottes ist das drin, das Wort Gottes trifft ins Gewissen. Und wo Menschen im Gewissen getroffen sind, da können sie entweder ein Leben lang belastete Leute bleiben, immer klagen, ich habe so ein schlechtes Gewissen, oder sie können durch die enge Pforte durchgehen und Frieden mit Jesus finden. Dann haben wir gehört, wie das Gemeinschaft wirkt, eine Gemeinschaft, die nicht organisiert ist. Mit der Kaffeetasse und dem Kuchen allein kann man keine Gemeinschaft machen. Es kommt aus der innersten Gemeinschaft, da wo man einander teilhaben lässt, an den Nöten, wo man miteinander beten kann, kommt das. Dann haben wir gehört, wie das Verfolgung wirkt, wie das auch Leib und Seele gesund macht. Sie können das auch nicht unterschätzen, wie das Wort Gottes auch in kranken Zeiten sogar körperlich hilft und heilt. Das ist ganz wunderbar. Das sind Zusammenhänge, die wir oft noch gar nicht richtig entdecken, wo wir innerlich frei werden vor Gott, gibt das auch körperlich eine ganz große Befreiung. Wir entdecken das auch im Urlaub, wie uns das dann neue Kraft und neue Ermutigung gibt. Eine Zeit lang hat man den Körper ja nur so gesehen wie ein technisches Instrument und das ist ein Quatsch. Natürlich ist der Körper auch von den geistlichen Wirkungen sehr, sehr abhängig. Und nun kommt das Martyrium. Wir haben das gestern Abend noch gehört, wie Petrus und Johannes bedroht wurden vom Hohen Rat. Sie wurden unter Druck gesetzt, sie dürfen nicht mehr reden. Und als man, Vers 23, und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun herrsch sie an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das müssen Sie wissen. Die Predigt von Jesus ist immer, immer, immer mit Feindschaft und Widerspruch verbunden. Bei uns, wo es so friedlich ist, da werden wir ganz unsicher, wenn in einer Evangelisation plötzlich einer anfängt und sagt, das macht der Evangelist völlig falsch. Hinter den Kulissen von Pro Christ gehen auch solche Spannungen herum. Da sagen die einen, der Ulrich Parzani sollte nicht so lang reden. Ich bin immer so froh, dass er so lang redet, dass er das Evangelium so auslegt. Also wissen Sie, der Widerstand, die Feindschaft, das ist ganz normal. Und dann kommt der Widerstand, dass plötzlich über die Musikfrage diskutiert wird und dann kommen andere Dinge und eine sagen, das ist so dumm und so. Da, wo von Jesus geredet wird, regt sich der Widerstand. Bei uns ist das ganz verdeckt. Wir haben noch Freiheit, wir haben eine christlich geprägte Freiheit. In ganz Asien, dem volkreichsten Kontinent der Welt, in ganz Asien ist jede Bekehrung ein Martyrium. Jede. In Asien ist jede Bekehrung ein Martyrium. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Jeder Hindu, der heute in Indien Christ wird, hat nicht nur einen Spießrutenlauf, er kann auch von Glück sagen, wenn ihm der Vater nur seine Hütte anzündet. Der eigene Vater. Vergesst das nie, wie ein Christ aus Indonesien kam, aus Sumatra, und uns im Gottesdienst erzählt hat, wie er Christ wurde, wie ihn der eigene Vater mit kochendem Wasser überschüttet hat. Er hat bleibende Schäden davon zurückgehalten. Völlig normal in Indonesien. Wir meinen, das sei was Besonderes. Buddhisten, ganz scharfer Widerstand gegen jede Bekehrung. Ich habe Ihnen das gestern auch von dem Dr. Grüber, Hans Grüber, der im Punjab lang als Professor der Medizin in Indien Ärzte ausgebildet hat, der hat immer gesagt, überall in Asien, das wissen die Leute gar nicht mehr, das Christsein ist ein Martyriumsweg, man tritt in die Fußstapfen von Jesus. Ich weiß noch, wie ich als junger Christ von einer Freizeit zurückkam, wo ich das mit Jesus festgemacht habe und anfing mit dem Bibellesen, wo ein Bruder, der später nachher selber Pfarrer wurde, gespottet hat und gehänselt hat. Und wie mich das getroffen und verletzt hat. Wir sind da so sensibel und sollten doch wissen, das ist völlig normal, wenn man in eine Schulklasse kommt, unsere jungen Leute, wenn die Christen, müssen wir sagen, das ist ein Leidensweg, wenn die zum Bund gehen und Wehrdienst machen. Herr, was wird da gehänselt, sobald die merken, da ist einer Christ? Die alten Väter haben immer den jungen Soldaten den Rat gegeben, du musst beim Einräumen deines Spindes die Bibel auf den Boden fallen lassen, absichtlich, dass die anderen gleich merken, du bist Christ. Sonst ist es viel schwieriger, wenn ein paar Tage noch im Zwischenzustand sind, dann sind die Fronten wenigstens klar. Bei den schmutzigen Witzen und so weiß man nie, soll man mitlachen oder so. Mach's von Anfang an klar, du gehst mit Jesus und dann sind die Fronten klar, du wirst gehasst um Jesu Willen. Jetzt müssen Sie das wissen, wenn Sie auch evangelistische Aktionen planen, wenn Sie Zeugnis von Jesus machen. Ich habe es gestern Ihnen auch so erzählt, wie ich selber keine Freude hatte, auf die Straße zu gehen. Also von Freudigkeit war nichts da und von Freimut. Die Straßenmission und Evangelisation ist mir immer schwer gefallen. Wir haben eine ganz natürliche Scheu, Jesus zu bekennen, weil der Spott dort anfängt und uns trifft. Kapitel 2, nochmal die Pfingstgeschichte, Vers 13. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßem Wein. Sogar am Pfingsttag, und es war die alttestamentliche Gemeinde Gottes, die haben's nicht verstanden. Innerhalb der Gemeinde war der Spott da, weil die Apostel klares Zeugnis von Jesus gaben. Es geht tief hinein in unsere Gemeinden heute, in unsere christlichen Gemeinden. Es werden alle anderen Motive unterschoben. Ob man dann sagt, das sind eben die Fundamentalisten oder die haben einen Tick oder was es ist. Sie wissen, dass man sich nicht rausbringen lassen darf, weil das Zeugnis von Jesus immer mit Leiden verbunden ist. Kapitel 4, Vers 2, das hatten wir auch behandelt, da steht von den Hohepriestern da und den Sadduzäern, die verdross es, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Ich habe das manchmal schmerzlich erlebt, wie dann Leute gesagt haben, ich bin in meiner Gemeinde nicht mehr beliebt, man will mich aus der Kinderkirche raushaben. Sicher, manchmal ist auch unsere Ungeschicklichkeit schuld und dürfen uns auch immer kritisch fragen, was wir vielleicht an Dummem beigetragen haben, das dazu bewirkt hat. Aber es ist immer auch ein Stück weit das Jesuszeugnis bis hinein in die christliche Gemeinde. Grund des Widerspruchs und der Feindschaft. Nun hat Jesus davon gesprochen, dass wir um seines Namens willen leiden müssen. Es war interessant, das habe ich gestern gar nicht mehr ausgelegt. Der Widerspruch kam ja ganz besonders da, wo sie im Namen von Jesus gepredigt haben. Das ist ein kleiner Unterschied. Sie haben nicht bloß von dem Namen Jesus gepredigt, sondern in dem Namen Jesus. Das heißt, sie haben vollmächtig Menschen im Auftrag von Jesus Dinge zugesprochen. Trost, Mut, mit ihnen im Namen von Jesus gebetet. Und dieser Machterweis von Jesus in unseren Tagen, der hat den Widerspruch erregt. Und wenn wir Jesusboten sind, dann sind wir Zeugen. Und das griechische Wort für Zeuge heißt Martyr. Das ist schon das Wort vom Martyrium. Wir können nur das Zeugnis wirklich abgeben, wenn wir bereit sind, auch um Jesu willen das zu ertragen, den Widerspruch, die Feindschaft. Sie kennen vielleicht noch den Peter Schneider, den Übersetzer bei den Billy Graham Evangelisationen. War ja so ein begabter Mann, auch in dem Übersetzen der Botschaft, der hat erzählt in einem Büchlein, wie er als Kaufmann in USA war und hat dort drüben an einer Evangelisation teilgenommen in einem CVJM. Es war eine gute Botschaft. Er war so noch nicht entschieden, Jesus nachzufolgen. Er war so ein, wie man aus Deutschland kommt, also ein Feld-, Wald- und Wiesenchrist hinübergegangen. Und am Ende nach der Evangelisation sagt der Nebensitzer zu ihm, wie stehen Sie zu dieser Botschaft? Es ist ja in Amerika üblich, dass man einen direkt fragt. In Deutschland, wir sind ja ganz empfindlich, da will man gar nichts haben. Und der Peter Schneider war ganz allergisch, sagt, ja, hat so ausweichen können. Er sagt, nein, ich will wissen, haben Sie Jesus schon angenommen in Ihr Leben? Und dann ist der Peter Schneider pampi geworden und hat gesagt, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kehricht, Sie haben kein Recht, in mein Leben hineinzureden. Und der Mann, der ihn gefragt hat, hat eine rote Birne bekommen, ist aufgestanden und peinlich berührt davongerannt und hat gemerkt, ich habe da einen Menschen verletzt. Weil die Amerikaner sind da viel zusprechender. Und der Peter Schneider sagte, die Frage meines Nebensitzers, obwohl ich so ärgerlich reagiert hat, hat mir solche Unruhe gemacht, dass ich an diesem Abend Jesus angenommen habe als meinen Heiland und Erlöser. Und ich habe diesen Mann gesucht und nicht mehr gefunden. Ich habe ihn bis heute nicht mehr gefunden. Ich hätte ihm gern gesagt, du brauchst keine rote Birne haben. Du hast mit deiner Frage das Entscheidende angestoßen in meinem Leben. Ich habe ihn nie mehr gefunden. Ich hätte ihm gern gesagt, du hast recht gehandelt. Also es soll eine Ermutigung für uns sein. Manchmal reagieren Leute auch so erschreckt. Und das Martyrium von Jesus ist einfach da mit drin, weil wir für Jesus Zeugnis geben sollen. Jesus hat ein anderes Wort gebraucht in Matthäus 10. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wissen Sie, wenn man Schafe in den Wolfskäfig in der Wilhelma tut oder im Zoo, dauert es ja keine Minute und die Schafe sind zerrissen. Die Wölfe, die reißen gleich. Und dass Jesus sagt, wir sind dazu da, um den Wölfen als Vesper vorgeführt zu werden, ist doch unglaublich. Geht Jesus so mit den Jesusboten? Ich kann nur einen Trost sagen, auf andere Weise kann man Wölfe nicht bekehren, als dass man ihnen Schafe vorlegt. Das bringt ja diese reisenden Wölfe, und da gibt's ja viele in der Welt, am meisten zum Nachdenken, wenn sie wehrlosen Schafen gegenüberstehen. Irgendwo trifft sie das ins Gewissen. So war es auch beim Saulus gewesen, als er den Stephanus zur Hinrichtung begleitet hat. Also der wehrlose Zeugendienst, ohne sich zu wehren, das ist ganz entscheidend wichtig. Also wichtig einmal zu erkennen, unser Zeugendienst ist immer ein Martyriumsweg mit Widerspruch, mit Feindschaft, und wir kriegen da viel Druck und viel Einschüchterung. In der Bibel haben wir Beispiele von solchen Zeugen. Wir denken an den Daniel, wie der ganz allein steht, als sie da alle niederfallen vor dem Bild, und er steht. Und wie Gott ihn ganz besonders segnet und heraushebt. Und wie er dann sagt, auch, wir werden nicht mit euch mitmachen. Nein, werden wir nicht. Das Bild eines Jesuszeugen, fest und treu wie Daniel, war ein schönes Lied, das wir so gern gesungen haben, vom Bekennermut, den wir brauchen, um die Not zu sagen. Und jetzt war es so, als Petrus und Johannes bedroht waren um ihres Jesuszeugnisses willen, das ist ja eine Gefahr. Schon gut, dass sie zu zweit waren. Ich hoffe, dass sie immer alle ihre Aktionen zu zweit machen. Das ist eine große Stärkung. Jesus hat keinen allein losgeschickt. Und gut, wenn sie einen zweiten haben, der mit ihnen geht, gerade in diesen schwierigen Augenblicken. Zwei können sich schon stärken. Aber da steht noch, sie kamen zu den ihren. Gut, wenn uns eine Gemeinde sendet und begleitet. Das machen wir bei den Missionaren so und sagen, das ist ganz wichtig, dass Missionare da sind, die uns stärken, eine Gemeinde, den Missionar trägt, unterstützt, aus der Gemeinde raus, die für ihn betet. Aber auch bei unseren evangelistischen Diensten ist das wichtig. Wo ist die Gemeinde, die uns trägt, und dann, wenn es ganz schwierig wird, wenn die Feindschaft losschlägt, die uns unterstützt, Beistand gibt und birgt. Haben Sie diese Gemeinschaft? Das braucht man. Wo man zurückkommen kann und dort, wo man berichten kann, wie schwierig das ist. Ich habe den Missionaren immer wieder gesagt, ihr braucht uns gar keine Erfolgsberichte zu schicken. Manche Missionare meinen, sie müssen da tolle Geschichten erfinden. Nein, ihr dürft uns auch von den Schwierigkeiten sagen. Auch von den verschlossenen Türen. Das muss die Heimatgemeinde wissen, damit wir beten können. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, wenn man von Jesus gesandt ist. Wie gut, wenn man eine Gemeinde hat, eine lebendige Gemeinde, die diesen Dienst mitträgt. Einzelgänger, Solisten haben keinen Wert. Bruderschaft ist nötig. Und was macht die Gemeinde? Sie betet. Aber wie sie betet, ist wichtig. Sie haben ja vor Augen dieses Jerusalem, wo alles gegen Jesus ist. Da wurde gerade Jesus gekreuzigt. Und jetzt toben die Mächtigen von Jerusalem. Es darf der Name Jesus nicht mehr verkündigt werden. Jeder hat schlotternde Knie, und jetzt beten sie. Und wie sie beten? Herr, schon wenn sie sagen, Herr, du bist doch der Chef über diese Welt. Selbst die Kräfte der Hölle können dich nicht überwältigen. Du bist doch größer als alle Widerstände. Du hast doch die Welt geschaffen. Was sind diese Figuren, die gegen dich drohen? Die können ja gar nichts tun. Dieses Gebet ist so wunderbar. Das mit dem Lobpreis hat ja einen Sinn, wenn ich das mir zunächst bewusst mache. Gott ist viel größer als alles, was uns bedrohen mag. Die Feinde sind stark, aber Gott ist doch noch viel stärker. Machen Sie sich doch bewusst, wenn Sie diesen Widerspruch ertragen müssen. Die können mir doch gar nichts tun. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen gemacht. Warum toben die Heiden vergeblich und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und sagen, Christ, die können ja gar nichts machen, was nicht Gott zulässt. Schon dieses Gebet ist so mächtig. Viele von Ihnen haben die Zeit ja noch bewusst erlebt, als wir sehr viel auch das Leiden der Christen hinterm Eisernen Vorhang begleitet haben. Und als wir diese Berichte gehört haben, ich habe ja gestern Abend schon daraus erzählt, diese Listen der Inhaftierten gelesen haben, die Geschichte von Georgi Wiens und so weiter, wie die alle da in Haft kamen um ihres Jesuszeugnisses willen, da war uns das wichtig, nicht Weglage zu halten. Ich habe mich immer auch dagegen gewehrt, dass man Demonstrationen macht oder an die Politiker schreibt oder sowas. Das ist nicht der Sinn der Christen. Sondern dass wir uns als Gemeinde bewusst machen, das hat Gott ganz genau deshalb zugelassen, damit seine Gemeinde gestärkt wird. Und wenn man heute zurückdenkt, in Russland sagen viele, die Zeiten der Verfolgung waren geistlich viel wertvollere Zeiten als heute, wo wir alle vom Materialismus versucht sind. Das sind Zeiten, wo die Gemeinde wächst und umso mehr haben sie von Jesus Zeugnis gegeben gegen allen Widerstand. Du Herr im Himmel, du hast das in deiner Hand, wir brauchen doch die Feinde nicht fürchten, auch was geschehen kann. Wir haben einen souveränen Herrn Jesus, der über allem steht. Und die Feinde können doch Jesus nicht vom Thron stürzen. Die können nicht mal seinen Thron zum Wackeln bringen. Lass sie toben, lass sie reden. Die ganze Gottlosigkeit der Welt macht doch nichts. Und sie müssen sich auch, bevor sie ein Zeugnis geben, klar machen. Ich komme jetzt im Namen des Herrn Zebaut. Was soll ich denn mich ärgern? Dass wir uns auch nicht in leidenschaftliche Worte hineinreißen lassen, beleidigt reagieren, sondern in Güte und Liebe dastehen und sagen, ich verstehe es ja, dass einer so reagiert. Ich habe ja früher auch so reagiert. Jeder von uns hatte seine Perioden, wo er sich gegen das Evangelium aufgebäumt hat. Nein, wir wollen uns daran erinnern, er ist der Herr über alles, was auch geschehen kann. Und dann kommt im Vers 27, wie das Gebet weitergeht. Sie haben sich versammelt, um Jesus vom Thron zu stürzen. Herodes und Pontius Pilatus, das ist eine interessante Allianz und Koalition. Sogar die Heiden mit den Stämmen Israels, da war sonst immer eine Kluft dazwischen. Aber darin sind sie alle eins, im Nein zum Jesuszeugnis. Ich kann keine Prozentzahlen bei uns aufstellen, unserem Volk, aber das müssen wir ja wissen, dass eine überwältigende Mehrheit der Namenschristen und der Atheisten darin übereinstimmen. Wir wollen diesen Jesus der Bibel nicht. Den Herrn wollen wir nicht. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Ich halte auch nicht viel davon, dass man immer wieder meint, man könne durch Unterschriftsaktionen in dieser gottlosen Welt viel erreichen. Das Einzige, was es ist, Ausrufen des Namens Jesus. Das ist sein Evangelium verkünden. Das ist wirksam. Das dringt durch allen Widerstand hindurch. Und dann sagen sie, alles was geschieht, hat doch deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt. Bei dem Thema der Vorherbestimmung gibt es ganz verrückte Meinungen. Und oft wird das auch in Hauskreisen dann so bis zum Überdruss diskutiert. Also, Ihr Leben ist nicht vorherbestimmt. Ob Sie heute Morgen mit Müsli beginnen oder mit einem Wurstbrötchen, das ist Ihre freie Entscheidung. Sie haben in Ihrem Leben unheimlich viel freie Entscheidung. Sie können sogar entscheiden und sagen, ich bleibe länger im Bett liegen und schlaf aus. Sie sind ein freier Mensch. Und es ist nicht wahr, dass all Ihr Leben vorherbestimmt sei. Komm, eine dumme Frage, ob Gott aus Böse vorherbestimmt hat. Nein, Sie sind ein freier Mensch und können unheimlich viel tun. Aber was wichtig ist, Gott hat gewisse Dinge in Ihrem Leben vorherbestimmt. Das, was wir rühmend bekennen, dass er uns gesucht hat und uns gewollt hat. Wir verstehen das gar nicht. Warum hat er uns so viel Liebe zugewandt? Und dann hat Gott vorherbestimmt, dass seine Gemeinde durch viel Anfechtung und Widerstand reifen muss und dass alle Mission und Evangelisation nur durch den Widerspruch hindurchgehen kann. Das täuscht heute, wenn wir immer meinen, das seien so rosa Zeiten. Das hat es noch nie gegeben. Es hat nie rosa Zeiten gegeben, wo man das Jesus-Evangelium sagen konnte. Das Jesus-Evangelium, das von der Sünde spricht, vom Verlorengehen, von der Vergebung der Schuld, allein in Jesus, kein anderes Heil, das trifft auf den Widerstand von Theologen, von Atheisten, von Namenschristen, überall ist der Widerstand da. Das hat Gott so vorherbestimmt. Und er hat seine Boten hineingesandt in diesen Widerspruch. Der Apostel Paulus hatte selber in seinem Leben dauernd die Wundmale des gekreuzigten Jesus zu tragen. Der hat die Schläge erlitten. Warum eigentlich? Gott hätte ihn doch bewahren können. Gott wollte nicht, dass er davor bewahrt bleibt. Und gerade durch das Leiden hat er Jesus umso mehr bezeugt. Und darum müssen Sie wissen, dass in der Hölle Großalarm ist, wenn wir von Jesus reden. Und dann geht der Widerstand erst richtig los. Ob Sie die Aktion neu anfangen wagen in Ihrer Gemeinde oder ob Sie sagen, wir machen eine Pro-Christ-Veranstaltung und wir machen eine Bibelwoche und laden dazu Leute ein. Sie merken es im eigenen Familienkreis, wie die Spannung losgeht. Aber das macht Sie auch duldsam. Das macht Sie auch nicht so erregt, wenn der Widerstand kommt. Das muss ja sein. Ich lasse ihn kommen, diesen Widerstand. Gestern Abend kam Dr. Übele noch zu mir her und sagte, das muss man auch noch erzählen, wenn man von den Terroristen erzählt, die da den Christen in Indonesien so viel Not machen, dass auf Borneo ein Terrorist, ein ehemaliger dieser Laskar-Dschihad-Terroristen, eine Bibelschule heute betreibt. Und ich habe ihm dann gesagt, es ist noch viel wunderbarer, wie das ist. Auf Ambon, wo der größte Teil, Ambon hatte 90% Christen, diese große Insel im Nordosten von Indonesien, die fast alle vertrieben sind. Professor Jan Nanere, der im letzten Jahr hier war und Vorträge gehalten hat, dessen Universität abgefackelt wurde, eine Universität von 10.000 Studenten, alles niedergebrannt in Ambon, der hat uns erzählt, wie Sie plötzlich hören, gibt es Freiluftevangelisationen auf Ambon. Er sagt, wer ist das? Wo sind denn die Evangelisten? Dann gehen sie hin und dann erzählen die Leute, wir waren Teil dieser terroristischen Trupps. Uns ist Jesus begegnet, als wir eine Kirche niedergebrannt haben. Eine ganz merkwürdige Erscheinung gehabt haben. Und dann haben sie zum Neuen Testament gefunden. Heute verkünden sie das Evangelium von Jesus. Man könnte das einfach noch fortsetzen, wie unser Herr heute stark ist in diesen ganz grausigen Geschehen. Indonesien hat das stärkste Wachsen der christlichen Gemeinde in irgendeinem Muslimland. Als die Holländer aus dem Land gingen, waren 4,5% Christen. Heute geht man davon aus, dass der Anteil der evangelischen Christen zwischen 15% und 20% liegt. Und das in einem Muslimland. Das sind alles konvertierte Muslime. Und das dort, wo 1000 Kirchen abgebrannt wurden in den letzten 2 Jahren. Dass wir wissen, wo der Widerstand ganz groß ist und der Teufel ganz arg wütet, da ist Jesus ganz nah drauf. Warum hat denn der Saulus so geschnaubt? Weil die Harpune in seinem Gewissen saß. Er schnaubte mit Drohen und Morden. Da war was aufgerissen. Die Gleichgültigkeit ist gefährlich, aber der Widerstand soll sie nie erschrecken. Lasst euch nicht befremden, heißt im 1. Petrusbrief, vom Widerstand, von der Hitze der Verfolgung. Das ist ein Zeichen, dass Gott noch etwas Großes vorhat. Und auch die Zeiten der Bedrängnis in China und in Russland waren die Zeiten, die die Erweckung nachher vorbereitet haben. Weil nur aus dem Blut der Märtyrer die Gemeinde Jesu gebaut werden kann. Also, mutig sollen wir sein und auf Jesus blicken. Und jetzt gucken wir das Gebet noch an. Jetzt bitten Sie, Vers 29, gib uns den Freimut, die Courage, dass wir dieses Thron überwinden können. Wir sind doch alle Angsthasen. Beten Sie, Herr, nimm du mir die Angst weg. Mach mich stark, dass ich nicht den Mund halte, sondern dass ich unerschrocken von dir rede. Ach, ich habe das so gern gehört von den Schülern, wenn sie dann selber Schülergottesdienste organisiert haben. Ich denke noch an ein Mädchen bei uns im Katharinengymnasium, Katharinenstift in Stuttgart, und die war so begeistert und hat gesagt, ach, wir dürfen Schülergottesdienst halten, dann muss ich ganz früh in die Schule und so viele Stühle stellen. Und sagt, komm, du weißt doch, wie es heute in den Schulen geht, heute wissen wir, da hat man später erzählt, dass da Drogen gehandelt wurden, natürlich auch schon zu der Zeit. Und jetzt wollen die jungen Schüler wollen da von Jesus eine Andacht machen. Seid froh, wenn 3 oder 4 kommen. Und wie war's? Die Stühle haben nicht gereicht. Sie haben unzählige Teile genommen. Wenn Jesus auch den jungen Leuten schon die Ermutigung schenkt, in allem Widerspruch, den sie in ihren Schulen aushalten müssen. Und so erleben wir es überall, wo wir durchs Gebet den Mut gewinnen, Herr, sieh an ihr Thron, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Das Wort Knecht liebe ich, auch wenn es in unserer Sprache nicht mehr vorkommt. Beim Arbeitsamt werden keine Knechte mehr vermittelt. Das gibt's heute nicht mehr. Wir haben Arbeitnehmer mit allen Rechten. Aber Bei Jesus gibt's das. Jesus selber wird ja in diesem Abschnitt schon als Knecht, Vers 27, der Knecht Jesus. Jetzt kommen wir auch wieder ein paar sagen, denke ich an Knecht Ruprecht, er kann ja nichts dafür, was du Blödes denkst. Sondern Knecht ist ein biblisches Wort, der Knecht Gottes, Jesaja 53, der der Welt Sünde trägt. Das ist der, der bloß noch Jesus zu Gehorsam lebt. Herr, ich will dein Knecht sein. Ein Ehrentitel. Ganz wunderbar, wenn Sie es mal durch die Konkordanz verfolgen, durch die ganze Bibel hinweg. Herr, gib du mir, ich will dein Knecht sein, diesen Freimut unerschrocken von dir zu reden und dich zu bezeugen, allem Widerspruch zum Trotz. Und strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also doch Heilungen und Wunder, natürlich. Aber das Wunderbare ist, dass die Ungläubigen davon am meisten beschenkt werden. Die haben ja die Bibel nicht. Wir haben ja die Bibel und die Bibel ist das klarste Zeugnis. In Pakistan, unter den Muslimen Pakistans, ist es mindestens die Hälfte aller derer, die zum Glauben an Jesus kommen, die über eine Traumvision zum Glauben an Jesus finden. Aber die Träume spielen nachher gar keine Rolle mehr. Da haben sie ja die Bibel. Sondern am Anfang redet Gott auf wunderbare Weise durch Zeichen und Wunder und zieht die Leute, die noch gar nicht das Evangelium hören können, zu sich. Wenn man das einmal hört von den Missionaren, was da alles geschieht. Und da sieht man, dass Gott das benutzt, um sie zu Christus zu weisen. Und dann haben sie ja sein Wort. Dann sind sie an der Fülle der Erkenntnis. Gott tut das auch in allem Widerspruch. So war es auch bei diesen Terroristen auf den Molukkeninseln, die das erzählt haben, was ihnen widerfahren ist, als sie Kirchen angezündet haben, wo sie Christus begegnet sind. Das dürfen Sie wissen, das geschieht auch heute mitten in der Verfolgung. Und dann gießt Gott die Fülle seines Geistes über diese Versammlung aus. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann steht nicht da, und sie redeten mit neuen Zungen oder mit unverständlichen Lauten, sondern sie redeten das Wort Gottes. Das bleibt immer das Größte, das Evangelium in verständlichen Worten weiterzusagen. So steht's da in der Apostelgeschichte. Und dabei bleiben wir. Das ist der Mittelpunkt und der Auftrag, den wir haben. Die Geschichte der Mission, wo später die Gemeinde Jesu mächtig gewachsen ist, war immer eine Geschichte des Martyriums. Auf Madagaskar, in der Hauptstadt Antananarivo, da ist oben über der Stadt der Felsen. Und dort hat einst die Kaiserin von Madagaskar, so ein Riesenland, Madagaskar, wie von hier bis Athen, so lang ist das. Man muss die Inseln richtig groß vorstellen. Da hat die ersten Christen am Seil hängen lassen. Und oben stand einer mit dem Schwert. Und die baumelten über dem Abgrund. Und den Felsen sieht man heute noch über der Stadt. Da ist eine Kirche drüber gebaut. Und dann haben sie gefragt, willst du absagen? Und dann haben alle 22 gerufen, nein. Das Seil abgekappt und dann ist es in die Tiefe gefallen. Und dieser Samen, das war die Kraft der Verkündigung des Evangeliums. In unserem eigenen Land wissen wir das. Ich habe mir drüben aus der Bücherei das Buch geholt von Paul Schneider, das dicke Buch. Paul Schneider, der da im KZ war, in der Bunkerzelle von Buchenwald, im Dritten Reich, gerufen hat, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, über den Appellplatz. Dieses Wort, wo man weiß, das ist wahr und darauf kann man bauen, das haben Leute für uns einmal mit dem Tod besiegelt. Das ist wahrhaftig und wahr. In unserer verwaschenen Zeit, wo man so alles rumdreht, ist das so gefährlich. Jetzt, wir wollen es wieder bekennen, eindeutig und klar. Uganda, das große Land, wo heute die Christenheit so verbreitet ist, 80% Christen, auch übrigens das Land, wo am tollsten AIDS zurückgedrängt wurde. In AIDS, die AIDS-Not in Uganda wurde zurückgedrängt durch Christen, die gesagt haben, es hilft nur keusch in der Ehe und treu in der Ehe und vor der Ehe kein Geschlechtsverkehr. Die Zahlen sind über 25% der Infektionsrate in wenigen Jahren geschunken. Das hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, veröffentlicht. Sie sagt nur, das kann man nicht auf andere Länder übertragen. Es gehört eine starke weltanschauliche Bindung dazu. So sagt sie WHO. Wir wissen, was gemeint ist. Nur Leute, die vor Gott verantwortlich leben. Und wie war das? Da hat's angefangen unter den Pagen des ugandischen Königshauses, die zu homosexuellen Praktiken verpflichtet wurden. Und die sagten eines Tages als Evangelium, wir können nicht mehr mitmachen. Und der König hat sie im Feuer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ist heute für die Christen Uganda ein Vermächtnis. Wir wollen Jesus treu dienen, so wie diese ersten jungen Pagen am Königshof, die keinen Kompromiss geduldet haben. Und so kann man es in jedem Land wieder zeigen, wie die Missionare ihr Leben gelassen haben. Die ersten Missionare in Sumatra, zwei amerikanische Missionare, die unter den Speeren der Angreifer gestorben sind, wo nachher Nommensen so wunderbar gewirkt hat. Das Martyrium ist nötig und es soll uns daran erinnern, es fordert ein Opfer meiner gesamten Hingabe. Und wir wollen nur treu sein. Herr, mach uns auch so freimütig und so kühn und so unerschrocken, dein Wort zu verkünden, auch in unserer verwaschenen Zeit. Klare Zeugen von Jesus zu sein, erfüllt von seinem Heiligen Geist. Wir wollen beten. Lieber Herr, danke, dass du selbst das Martyrium angefangen hast, durch deinen Opfertod. Du hast dich verspotten und verlachen lassen. Und wir wollen uns immer wieder dieser Welt anbiedern. Wir meinen, wir könnten das ohne Opfer tun. Dabei gibst du uns die größte Ehre, wo wir ausgestoßen werden von den Menschen. Sie können ja unsere Ehre nicht rauben. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr, dass du uns stark und mutig machst, auch zum Zeugnis. Und wir bitten dich, dass du auch wieder deine Gemeinde erwächst und uns erwächst, dass wir allem Widerspruch zum Trotz dich mutig bekennen, wie diese ersten Zeugen. Wir denken jetzt ganz besonders an Menschen unserer Nähe. Gib uns auch die Geduld und die Liebe, dass wir nicht drängerisch und nicht fanatisch wirken, sondern dies in großer Ruhe und Gelassenheit so bezeugen können, wie dein Heiliger Geist durch dieses Zeugnis wirkt. Amen. Und nun singen wir noch Reich des Herrn, 572. 572. Ich habe gemerkt, es können gar nicht alle. Es ist ein Lied, das schon immer in dem Gesangbuch stand. Das Reich Gottes bricht in Klarheit und Herrlichkeit hervor, mitten im Todesschatten, im Widerspruch, in der Feindschaft, dringt hinein in alle Finsternis, Reich des Herrn, 572. Alle fünf Verse.
Reich des Herrn, Reich des Herrn, brich hervor in vollem Tag. Deiner Strahlen macht der Helle, was im Todesschatten lag. Volk und Zweifelsnebelfälle, sende Licht und Wärme nach und fern. Reich des Herrn, Reich des Herrn, der herbei kommt, herbei, hohe Zeiten säumen nicht, dass der Herr sich offenbare als der Völker Recht und Licht. Kommt, dass alle Welt erfahre, wie die Menschen her ihr großer Herd weiden wird, weiden wird.